Wir haben heute den ersten Gottesdienst in diesem Jahr. Und da passt gut dazu, dass wir auch über den Text nachdenken, wo die Evangelische Allianz für verschiedene Länder in Europa als Jahresvers herausgegeben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Damit ihr ein bisschen Bezug dazu bekommt, haben wir das dargestellt im Anspiel. Und hat Jonas den Text gelesen aus Markus 9. Und wollen wir jetzt miteinander darüber nachdenken. Es ist ein Gebet. Und ich kann nur sagen, das Gebet steht mir sehr nah. Es hat mich schon oft begleitet. Ich bin schon immer wieder so zu Jesus gekommen. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hier wird etwas klar erkennbar, nämlich die Spannung in der, wo wir leben. Wir haben hier zwei Punkte, zwei Pole. Auf der einen Seite ist das Bekenntnis, Herr, ich glaube. Wir wissen um Jesus, wir kennen seine Macht. Und das ist uns allen bekannt und das glauben wir, da vertrauen wir ihm. Aber da kommt die andere Seite vom Spannungsfeld, nämlich die Realität vom Unglauben, von dem, dass wir angefochten werden und auseinandergesetzt werden mit unseren Sachen. Und die Spannung, die möchten wir gern als Theologen oder auch als gläubige Christen auflösen. Da hat schon immer wieder die Bestrebungen gegeben, zur einen Seite. Ich glaube, für die einen ist nur klar gewesen, ja, wir haben den Sieg immer und ewig, wir stehen dazu, wir sind dabei und sind dem extrem geblieben. Oder dass sie die anderen gerade ins andere Extrem hineinkippt. Wir haben Not, wir haben Unglauben, wir haben Zweifel. Und ich denke, wir müssen sehen, es sind beides Pole. Und beides sind Tatsachen in unserem Leben. Und das kommt eigentlich schon in der ganzen Bibel zur am Ausdruck, dass wir hier angesprochen werden, in dieser Spannung, in diesen Polen, wo wir zu rechts und links stehen und wir auseinandergesetzt werden. Wir finden das in verschiedensten Bereichen und auch bei verschiedenen Persönlichkeiten. Zum Beispiel der Kain erschlug seinen Bruder. Aber Gott hat ihn nachher weiter geschützt. Noah hat sich betrunken, aber er gilt als frommer Mann. Abraham hat mehrmals gelogen, für seine Haut zu retten. Und Gott brauchte ihn zum Segen für viele Völker. Sarah hat gelacht, wo die Engel sie kamen. Und doch hat sie Gott gebraucht, um die Verheißung zu erfüllen von ihrem Versprechen. Lot geht Kompromisse ein, indem er in der Nähe von Sodom und Gomorra bleibt lohnen. Und im Hebräerbrief wird er als der gerechte Lot bezeichnet. Das ist auch da wieder die beiden Pole. Die Spannung, die da innen kommt. Jakob war ein listiger, hinterlistiger Kerl. Und doch hat er Gott ihn gebraucht und hat ihn bewahrt auf allen Wegen. Mose war ein Mörder. Er hat den Ägypter erschlagen, um sich zu verstecken, hat er ihn in Sand vergraben. Und doch hat ihn Gott gebraucht, um ein ganzes Volk zu retten. Rahab war eine Prostituierte. Gott hat sie retten, das Volk Israel. Und später wird sie sogar im Stammbaum von Jesus aufgenommen werden. Wer hat das von uns riskiert? Eine Prostituierte im Stammbaum von Jesus Christus, von unserem Retter, aufzunehmen. Das ist Gnade Gottes. Das ist Gnade Gottes, die mit unseren Schwachheiten umgehen kann. David war ein Ehebrecher mit der Batseba. Er ist zum Mörder geworden mit dem Uriah. Und Jesus und Gott hat ihn gebraucht, zum Führen vom Volk Israel, um ihre Grenzen weiter auszubauen. Jonah ist am Herr davongelaufen. Und Gott hat ihn nachher gebraucht, um ein ganzes Volk in Ninive zu retten. Jeremia hat am liebsten wollen, dass er nicht geboren ist. Er sagt sogar ausdrücklich, er hat seinen Geburtstag verflucht. Er war so verzweifelt. Und Gott hat ihn gebraucht als grossen Prophet. Bis in allen Jahrhunderten danach, bis heute, gilt das Jeremia-Buch als so seelsorgerliches, prophetisches Gut. Elia war lebensmüde, doch der Herr hat ihn gestärkt. Zachäus war ein Betrüger. Jesus ist in das Haus hineingekommen, hat mit ihm Gemeinschaft gepflegt und gegessen und gefeiert und hat ihm den Segen Gottes gegeben. Zachäus war ein Betrüger, hat sich überall Geld angeschüffelt. Und Gott ist eingekehrt bei ihm. Paulus verfolgt Jesus und Christen. Und schlussendlich braucht ihn Gott, um das Evangelium in ganz Europa hineinzubrauchen. Das sind nur ein paar bekannte, markante Persönlichkeiten der Bibel, wo man die zwei Pole sehen und merken, da ist Sündiges, Schwachheit der Menschen und da ist Gottes Macht, Gottes Gnade, die durchgreift und mit zum Ziel kommt. Und so geht das auch in unserem Text rein. Wir haben hier auf der einen Seite die Jünger, die anstehen, die nicht weiterkommen, die mit dem besessenen Bub nicht etwas erreichen können. Und die Schriftgelehrten kommen dazu und fangen diskutieren. Da sind die Sadduzäer, die als die Liberalen sehen, das ist nur Epilepsie, da muss ein grosser Doktor her. Und die Pharisäer, die Konservativen, haben natürlich hier ganz klar der Teufel, der Feind Gottes im Spiel gesehen. Und so ist eine riesige Diskussion gegenseitig entstanden. Wir haben den Vater, der das mitbekommen hat und nur anschließend wirklich zu Jesus kommt. Er war selber hilflos. Kommen wir uns nicht so oft so vor in unseren Situationen. Und er hat seinen geplagten Sohn schlussendlich den Jünger gebracht, wo ja die Jesus-Schüler waren. Und interessant ist noch, kurz vor ihnen hat Jesus an diesen Jüngern die Vollmacht ausgegeben, um wirklich seinen Namen in das Volk hineinzutragen. Er hat sie ausgesandt zum Dienst. Und nun stehen sie da in einer sehr schwierigen Situation völlig aus und an. Die Jünger, die mit Jesus schlussendlich darüber reden, werden verweisen von ihm, es geht um den Glauben. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt, was sie darstellen. Und am Schluss, wo die Jünger ihn beiseite nehmen, fragen, warum ist es denn bei uns nicht passiert, sagt er das bekannte Wort, diese Art fährt nicht aus, außer durch Beten. Spätere Textüberlieferungen haben er noch das Fasten drin genommen, wo wahrscheinlich von den Abschreibern und den Theologen dann zumal als gute Ergänzung gesehen haben. Darum heisst die eine Bibelübersetzung, es fängt nur aus durch Beten, und die andere heisst Fasten und Beten. Spielt keine Rolle, beides ist richtig. Der Vater, schauen wir ihn an, er kommt und ist sich direkt an Jesus gewendet. Im Vers 22 sagt er, kannst du was, so erbarme dich unser und hilf uns. Er hat schon einiges gehört. Er hat vernommen, wie Jesus das Land zieht, predigt und sich darstellt als der Sohn Gottes, der kommt. Und Jesus sagt ihm klar, in Vers 22, wenn du glauben könntest, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und der Vater, er schreit raus, er ist immer salig und sagt, Herr, ich glaube. An dem fällt es nicht, ich vertraue dir. Hilf mir im Unglauben, hilf mir Schwachheit. Hilf der Situation, wo man da menschlich anstehen. Und darum ist es sehr gut und wichtig, dass wir immer wieder direkt zu Jesus gehen. Zu Jesus gehen an die Adresse, wo er sagen kann, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und der Glaube, der muss nicht gross sein, der muss nicht spektakulär sein. Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn der Glaube auch nur so gross wäre wie ein Senfkorn, und das ist eines der kleinsten Samenkörnchen der Pflanze, wenn euer Glaube ist wie das Senfkorn, dann könntet ihr damit was? Berge versetzen. Er hat hier ganz klar darauf hingewiesen, dass er es muss machen, dass er es muss sein. Das liegt nicht auf unserer Seite. Das liegt nicht in der Kraft meiner Fähigkeiten, sondern es ist die Sache von Jesus Christus, die da kommt. Ich finde es noch interessant, wo der Vater da steht und Jesus sogar auffordert, wenn du etwas kannst, dann hilf du uns. Dann ist er da und gesagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesus hat ihn nicht korrigiert und gesagt, du glaubst schlecht. Das ist zu wenig. Du musst das anders angehen. Jesus hat ihm klar gesagt, ich werde eingreifen, ich werde helfen und das zum Besten dienen. Wir müssen immer wieder direkt zu Jesus gehen. Weil wir dort Hilfe empfangen. Weil dort der ist, der helfen kann. Und Jesus ist überall da. Er ist da, ich muss nicht irgendwo herreisen an ein bekanntes Ort, so bekannte Spezialisten, sondern ich kann ihn auch hier erleben. Ich bin wegen meiner Nöte auch krankheitlich bedingt auch schon an verschiedenen Orten von solch begnadeten Leuten, um Hilfe zu holen. Und bin mehr und mehr zur Überzeugung gekommen, das ist gar nicht nötig. Ich habe es hier. Hier ist gemeint, hier ist Jesus Christus, da ist die Verheißung und nicht irgendwo, wo das in uns gross ausgehängt werden. Und ich darf ihn erleben. Erleben durch den Dienst von den Ältesten, die nach Jakobus 5 über mich beten und so wirklich die Hilfe dürfen erleben. Darum möchte ich euch ermutigen. Geht zu Jesus, direkt zu Jesus. Sagt ihm, was er, und ich kann jetzt das Herz auftun wie der Vater, der so hemmungslos rausschreit. Ich glaube. Herr, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Und darum muss ich immer wieder zum Ursprung zurückkehren, wo Jesus klarsteht. Wo finde ich den Jesus? Wo kann ich mit ihm eine Verbindung eingehen? Wo kann ich zu ihm kommen und sein Kind werden, wo mal die erste, die grösste Hilfe ist? Natürlich dort, wo ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Dass ich nichts zu verstecken habe vor Gott, wie es der Psalm 139 sagt. Dass ich da verlebe, er ist derjenige, der mich frei machen will von meiner Vergangenheit. Als weiteres ist es dort, wo ich erkenne, ich brauche Vergebung von meinen Sünden. Wo ich erkenne, ich bin getrennt von Gott. Ich bin getrennt von Gott und brauche die Zuwendung Gottes, indem ich die Vergebung bekomme. Johannes, 1. Johannes 1,9 sagt, so wir unsere Sünden bekennen, übereingestehen mit Gott, das ist immer wieder das Wichtige. So uns unsere Sünden bewusst machen und ja dazu sagen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dann darf Jesus in mein Leben aufnehmen. Wie Johannes 1, Vers 12 sagt, wie viel ihn, Jesus Christus, aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu heißen. Ja, und dann darf ich das in der Gemeinde pflegen, wo mich Gott hineinberufen hat, in dem, dass ich ihn dürfen annehmen, umkehren durch die Bekehrung und ihn dürfen ins Leben aufnehmen, wo er nachher die Wiedergeburt in meinem Leben innen schenkt. Das muss ich alles erleben. Diese Schritte muss ich durchgehen. Unbedingt, damit ich vor Gott stehen kann. Wir können nicht einfach nur so per Zufall zu Gott kommen und ihm wieder etwas bitten und er gibt uns das und dann hat es und er läuft weiter. Sondern wir müssen in der engen, persönlichen Gemeinschaft mit ihm sein. Und darum ist es immer wieder gut, dass wir das persönlich überprüfen. Bin ich dabei? Und wir sind da auch eine gemischte Gesellschaft heute Morgen in der Predigt. Die einen, die schon jahrelang unterwegs sind mit Jesus und die anderen, die vielleicht noch nicht viel von ihm gehört haben, sie sind alle willkommen. Und alle werden aufrufen, geht an die richtige, direkte Adresse zu Jesus. Der Vater von dem dämonisch plagten Jüngling ist unser Vorbild. Sein Gebet ist auch ganz interessant. Wie lang ist es? Er hat nicht 5 Minuten, 10 Minuten lang gebetet. Es sind sagen und schreiben 5 Worte. 5 Worte, die er gebraucht hat. Und Jesus hat es erhört. Und Jesus hat gewaltigs dadurch da. Weil der Bub ist ja durch den Mann wirklich sehr böse geplagt worden. Da kommt ja auch wieder die Frage auf, warum muss ein Kind das durchleiden? Woher kommt der dämonische Geist, der das Kind plagt? Jesus hat es nicht analysiert. Er hat keine Belastung gesehen von Großmutter und Großvater oder dies, das und jenes, sondern er hat ihn auch gesehen. Und er hat den Vater gesehen, der voll Hingabe auf die Knie geht und wirklich von ihm die Hilfe einfordert und erwartet. 5 Worte und Gott hat es erhört. Das ist ein Gebet. Ja, ich habe schon längere Gebete gehört, wo da Jesus probiert hat, zu informieren, darzustellen und erklären und herauszufordern und so weiter, ist alles nicht nötig. Martin Luther, der Reformator, hat ja den bekannten Satz gesagt, tritt kein Kauf, tu das Maul auf, hör bald auf. Oder zum Gebet noch direkt sagt er, beten soll man oft, kurz, aber heftig. Und wenn wir in diesem Sinn miteinander beten, werden wir eine lebendige Gebetsgemeinschaft haben. Weil wir sind doch immer wieder in Gefahr, Gott alles zu erklären, Gott alles vorzuschreiben, wie er es tun soll. Es braucht aber nur das Grundsätzliche. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es geht wirklich hier um Leben und Tod. Es geht nicht nur, dass wir es ein bisschen besser haben, sondern da stehen beide Sachen davor. Leben, ich glaube. Und der Tod, Unglauben, das Kind ist von diesem Geist oftmals ins Feuer, ins Wasser geworfen worden, ist grausam geplagt worden und ja, er hat es herausgefordert. Und darum haben wir auch in unserem Leben, in unserer Situation als neutestamentlich glaubende Leute die geistliche Waffenrüstung zur Verfügung, wo wir in Anspruch nehmen können, wo wir uns damit schützen können, auch von diesen tödlichen Angriffen und Beeinflüssen. Da ist der Schild des Glaubens, wo die feurigen Pfeile abkommen, der Helm des Heils. Und das wollen wir immer wieder erfassen und in uns aufnehmen. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es geht hier nicht um den weiten Begriff, wie wir ihn mehr vom Alltag kennen. Ich glaube, heute bleibt es den ganzen Tag nebelfrei da. Oder ich glaube an das Gute im Mensch. Ich glaube dies, ich glaube das. Um das geht es, dass sie Annahmen, dass sie Vermutungen, es muss tiefer gehen. Es muss gehen, dort, wo ich das Vertrauen schenken. Dort, wo ich niederknäule, dort, wo ich Jesus als der Herr erlebe und sehe, und dort, wo er mich darf befreien von allem Bösen aus der Vergangenheit raus. Ist Gott nicht gut? Er verlangt von uns nichts Unmögliches. Er möchte uns helfen, so wie es ist. Und darum wollen wir unser Leben unter seine Verheißungen stellen. Wir wollen kommen und bei ihm Glauben lernen. Ich denke, es ist das, was die Jünger auch einmal gesagt haben, mehre uns den Glauben. Hilf uns, dass wir dir dürfen vertrauen. Und dann wird der Glaube ein Abenteuer, wo man damit einsetzen kann. Und darum dürfen wir auch bitten um den Glauben. Er ist auch eine Geistesfrucht vom Heiligen Geist gewürgt nach Galater 5,22, wo in mir da ist, wo in mir wirkt, wo bei mir das entfaltet, was Jesus alles kann bedeuten. Ja, wir können sogar um Geistesgabe vom Glauben bitten, wo uns Jesus eine ganz bestimmte Art von Glauben schenkt, wo wir merken, aha, ich bin da und darf erleben, wie Gott immer wieder eingreift. Das Gebet, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es ist zwischen zwei Polen, wo wir die Spannung haben. Haben wir gesehen, wo wir in unserem Leben immer wieder zwischen ihnen stehen. Und wir dürfen nicht in den Versuch kommen, die Spannung hier aufzulösen. Mal in der Ewigkeit werden wir spannungsfrei sein. Aber hier in der Leben, hier in dieser Zeit, sind wir noch immer zwischen diesen beiden Polen, wie die markanten Persönlichkeiten der Bibel, wo wir kurz haben aufgeführt. Wir müssen immer wieder zur richtigen Adresse gehen. Nicht zu Pilgerfahrten von da her oder dort her, sondern zu Jesus. Zu Jesus Christus direkt an den rechten Punkt. Und der müssen wir erleben, dass Jesus mein Fundament ist. Auf ihn bauen. Und darum habe ich eine persönliche Beziehung mit ihm, weil ich von dort aus weitergehen kann. Und ich muss auch immer wieder sehen, es geht nicht einfach um irgendwie etwas, sondern es geht um Leben oder Tod. Ein Leben oder Tod, das ich darf haben, bis in die Ewigkeit hinein. Und dann wollen wir auch biblischen Glauben praktizieren. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich möchte noch beten. Ja, danke, Jesus, wie du da hast wunderbar eingegriffen, dass der Bub ist gerettet worden, ist vollständig gehilft worden. Und hilf uns, dass wir auch in unserem Leben mit unseren Anliegen, mit unseren Sorgen, mit unseren Nöten zu dir kommen und dürfen erleben, du greifst ein, du hilfst. Und du weißt auch oft um unsere Schwachheit. Wenn wir die Situation anschauen, wenn wir das Umfeld anschauen, wenn wir überhaupt unsere Welt anschauen, dann wird das viel Unglauben wecken in uns inne. Aber bei dir immer dürfen wir Hilfe und echten Glauben finden und erleben. Und möchte das auch für den Gottesdienst beten, Herr, für Leute, die noch nicht ihre persönliche Beziehung zu dir stehen, dass sie doch wirklich den Glauben an das ewige Leben auch geschenkt bekommen und dürfen erleben, du hilfst, du bist da. Und segne uns weiter in diesem neuen Jahr, wo wir viele Sachen mit dir erleben, wie du die Kraft, wie du die Vollmacht, wie du deine Möglichkeiten entfaltest. Danke, Herr, für dein Segen. Amen.